Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf. Meine Elternschaft begann ja vor ungefähr ziemlich genau 16 Jahren und wenn ich so zurückblicke, dann erinnere ich mich, dass ich damals erst einmal alles relativ entspannt angegangen bin. Ich ging nämlich damals fest davon aus, dass der natürliche Mutterinstinkt selbstverständlich dafür sorgen würde, dass ich wie von Zauberhand wüsste, was mein Kind braucht und natürlich auch, wie ich ihm das geben könnte. Und dadurch würde quasi zwischen uns eine innige Beziehung auf Knopfdruck oder irgendwie andere magische Art von ganz allein entstehen. Ja, und wer schon etwas mehr von uns gehört oder gelesen hat, der weiß, wie dramatisch falsch ich mit meiner Einschätzung lag. Da war nämlich allenfalls eine gewisse ganz, ganz sanfte Intuition, aber ganz sicher kein natürlicher Instinkt. Ich war wirklich vollkommen ahnungs- und hilflos und wusste eben nicht automatisch, was ich tun sollte. Das ist aber überhaupt gar kein Wunder, denn einen Mutterinstinkt gibt es nämlich gar nicht, sagt Journalistin und Autorin Annika Rösler. Und sie ergänzt, das ist eigentlich ein Grund zum Jubeln, denn das entlastet und ermutigt. Annika hat gemeinsam mit Evelyn Höllriegel-Tscheigner das Buch Mythos Mutterinstinkt, wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt, geschrieben und berichtet darin von so einigen erhellenden Forschungsergebnissen. Und darüber möchte ich heute mit ihr natürlich unbedingt in dieser Folge ganz ausführlich sprechen. Herzlich willkommen, Annika.
Hallo Daniel, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr. Annika, das Bild von Müttern ist ja gesellschaftlich ganz klar geprägt. Kannst du mal kurz beschreiben, wie?
Genau, also du hast es in deinem Intro auch schon wirklich super dargestellt. Wenn wir an Mütter denken, dann denken wir direkt so an die bedingungslose Liebe, ja? Und eigentlich ja schon in der Schwangerschaft. Wir denken da an eine Frau, die total aufopferungsvoll ist, die zu jeder Zeit instinktiv weiß, was am besten fürs Kind ist, dass sie das alles gerne macht. Ja, auch immer so dieser Satz, ja, ein einziges Lächeln des Babys entschädigt ja jede schlaflose Nacht. Nein.
Nein.
genau. Und tatsächlich beginnt es ja eigentlich auch schon vorher. Es beginnt ja eigentlich schon mit diesem, mit diesem unumstößlichen Kinderwunsch. Ja, also jede Frau ist zur Mutter geboren. Jede Frau kann Kinder bekommen. Jede Frau möchte Kinder bekommen. Und wenn sie das nicht möchte, dann ist sie irgendwie komisch oder wird es auf jeden Fall irgendwann bereuen im Alter. Es ist ja auch so dieses, allein diese Begrifflichkeit kinderlos. Ich muss mich da selber immer wieder ein bisschen ermahnen, weil ja dieser Begriff kinderlos, das zeigt ja schon so ein bisschen so dieses Defizitäre, ja, wie wir das sehen. Also eine Frau hat Kinder zu bekommen. Sie muss sie lieben, immer zu jeder Zeit. Sie muss wissen, was am besten ist.
Annika, erzähl doch mal, wie war das denn nach der Geburt deines ersten Kindes? Wie waren deine Erwartungen bezüglich der Mutterschaft und wie sah bei dir die Realität aus?
Also ich bin da einigermaßen romantisch naiv reingeschlittert.
Wie wahrscheinlich die meisten.
Vor circa 13 Jahren. Ich dachte, ja, das wird schon alles klappen. Das haben schon Milliarden Frauen vor mir geschafft. Und Kinder sind ja auch total süß. Und ich wollte ja auch schon immer Kinder haben. Und also so retroperspektiv habe ich mich, also wenn überhaupt, dann nur auf die Geburt vorbereitet und da ehrlich gesagt im Nachgang auch nicht wirklich ganz so gut, aber alles, was danach kommen sollte, und ich meine, das ist ja dann wirklich eine lange Zeit, die danach kommt, die kam in meinen Gedanken überhaupt nicht vor. Also ich sah mich, wenn überhaupt, friedlich stillend mit einem zufriedenen Baby. Ich dachte auch, ja, stillen, klar. Ich bin ja eine Frau, also es klappt ja alles von Tag 1 bestimmt ganz easy. Ich sah mich spielend mit einem Kleinkind irgendwie total happy in irgendeinem Rollenspiel vertieft. Also ich hatte die Situation einfach im Griff und war total glücklich. Und ich war auch glücklich, als ich Mutter wurde. Aber ich war halt auch so ziemlich alles andere. Also ich war verzweifelt, gelangweilt, besorgt. Ich war wütend. Also Kinder bedienen ja irgendwie so die komplette Klaviatur unserer Emotionen.
Ja,
nur wusste ich über diese negativen oder ja, oder sagen wir ambivalenten Gefühle, da wusste ich überhaupt gar nichts. Also ich wusste nicht, dass es zur Mutterschaft gehört. Und ich habe mich nach der Geburt meines ersten Kindes echt oft geschämt. Und das Schlimme ist, wenn man sich schämt, dann redet man ja auch nicht mehr. Ja, man tauscht sich ja nicht mehr aus und bekommt ja dann auch kein Feedback von wegen, ey, mir geht's genauso. Und klar, also was ich definitiv nicht bedacht habe, ist, dass ich oft einfach unfassbar ratlos sein würde. Ja, also ja. Ich hatte immer wieder tatsächlich so Phasen mit den Kindern, in denen ich dachte, okay, jetzt habe ich es begriffen. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Jetzt schläft das Kind durch oder was auch immer. Ja, ich erinnere mich auch, ich habe meiner Freundin erzählt, da war meine Große vielleicht gerade so anderthalb. Ich hab ihr erzählt, dass ich beim Mutter sein, so zum ersten Mal das Gefühl habe, die Sache so im Griff zu haben. Ich wüsste, wie es geht. Und wenn ich da jetzt darüber nachdenke, ich lache einfach nur. Ja, also meine Große ist jetzt 13 und ich habe auch bei ihr immer wieder dieses Gefühl, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ja, also was ich jetzt sagen soll. Und ja, also so viel zum Thema angeborener Mutterinstinkt.
Und da bist du nicht alleine. Das geht mir auch noch genauso. Meine Kinder sind jetzt beide in der Pubertät und ich stehe immer mit offenen Augen staunend und denke so, wow, okay,
ja, genau.
Es geht noch mehr. Und ich habe damals immer gedacht, so was, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, ja, große Sorgen, was für ein Quatsch. Ja. Ich mache mir solche Sorgen um die Kleinen, die nehmen nicht zu, die schreien viel, die schlafen wahrscheinlich ewig nicht durch. Und jetzt lacht man tatsächlich und denkt so, oh, okay, dieser Spruch stimmt leider. Ja,
ja, das
aber
stimmt. Ja.
Wir reifen. Ja, ne? Dann lass uns doch mal einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Wie genau ist denn dieser Mythos vom Mutterinstinkt entstanden?
Genau, also im Buch bekommt es einen sehr großen Teil. Es nennt sich History, also seine Geschichte, weil diese Idee eines angeborenen Mutterinstinkts tatsächlich nur eine Geschichte ist, die uns Männer noch heute erzählen. Im Buch ist es sehr ausführlich. Ich will es jetzt mal versuchen, ganz kurz hier anzureißen. Also im Endeffekt, wenn wir in unserer Menschheitsgeschichte ein bisschen zurückspulen, dann war da vom Mutterinstinkt nie eine Rede. Ja, also wir wissen ja auch mittlerweile, dass diese Idee von vom mutigen männlichen Jäger und der weiblichen Sammlerin, die Früchte pflückt und mit den Kindern in der Höhle rumsitzt, halt einfach nicht stimmt. Ja, also Frauen haben genauso gejagt, egal ob sie einen Partner hatten oder eben ohne Partner waren. Und auch im Mittelalter wollte noch niemand was von einem natürlichen Mutterinstinkt wissen. Also Lebensbedingungen waren hart. Alle Menschen, egal welchen Geschlechts, mussten zum gemeinsamen Einkommen beitragen. Und tatsächlich wurden ja auch Kinder nicht sonderlich gut oder liebevoll behandelt, ja. Also ja. Babys wurden auch zum Teil von Ammen gestillt und also da war überhaupt keine Rede davon. Und das kam dann erst, als die Bevölkerungszahl immer mehr schrumpfte und die Demografen irgendwann mal Alarm schlugen. Da kamen dann im 18. Jahrhundert ein paar kluge Aufklärer daher und hatten die Lösung. Und zwar, sie befahlen Frauen ab sofort ihrer angeborenen Mütterlichkeit nachzukommen. Also das war vorher kein Thema, aber plötzlich wohl schon. Viele Kinder zu gebären, selbst zu stillen. Es gab dann plötzlich sogar einen Stillparagraphen. Die Frauen sollten sich aufopferungsvoll um den Nachwuchs kümmern. Und ja, also letzten Endes haben diese ganzen schlauen, aufgeklärten Männer gar nicht versucht, so diese biblische Vorstellung von Frauen als minderwertigen Geschöpfen zu widerlegen, sondern sie verlagerten halt einfach nur den Schwerpunkt vom Glauben auf die Biologie. Und sahen da als plausible Begründung auch immer so die kleineren Gehirne der Frauen. Ja? Also Frauen seien Männern halt einfach intellektuell unterlegen. Und ja, schade, dass sie noch nicht wussten, dass Frauen ja tatsächlich kleinere Gehirne haben. Aber Männer haben größere, mit Wasser gefüllte Hohlräume. Und tatsächlich kommen beide Geschlechter genau gleich gut damit zurecht. Ja. Und es folgte dann eigentlich, ja, also die Geschichte wurde dann einfach irgendwie nur so fortgeführt mit jedem weiteren wichtigen Mann unserer Geschichte, der uns die Welt erklärte, also egal, ob das jetzt Pädagogen waren, Psychoanalytiker, Bindungstheoretiker und das muss alles nicht gegendert werden, weil es waren tatsächlich alles Männer, kam ein zusätzliches To-Do auf die Liste der guten Mutter. Und so entstand dann letzten Endes tatsächlich das Märchen vom Mutterinstinkt.
Spannend. Jetzt ist aber in den letzten Jahren ja auch ein neuer Begriff aufgekommen, der Mutterschaft eben nicht als naturgegeben und instinktiv betrachtet, sondern sie vielmehr ja als eine Entwicklungsphase beschreibt, nämlich Muttertät. Was ist denn damit genau gemeint?
Ja, genau. Also ich finde es toll im Übrigen, dass der Begriff der Muttertät sich mittlerweile so etabliert hat im deutschen Sprachraum. Im Englischen spricht man schon länger von Matrescence, also Matrescence like Adolescence, Muttertät wie Pubertät. Ja. Und dieser Vergleich trifft wirklich in meinen Augen so gut den Kern des Mutterwerdens, weil in der Muttertät laufen tatsächlich ähnlich neurobiologische Prozesse im Körper ab wie in der Pubertät. Ja, also und das gibt uns halt eine ganz neue Chance, das Mutterwerden zu betrachten. Ja, also früher hatten wir wenig Verständnis für Pubertät oder für Heranwachsende. Ja, die wurden zum Teil für irre gehalten. Ja. Heute wissen wir, dieser Prozess ist schlichtweg identitätsbildend. Der muss sein und der bedarf auch Stabilität und Support von außen. Und zum Beispiel bei einem Heranwachsenden wissen wir ja, dass er also zum einen nicht über Nacht zum fertigen Erwachsenen wird. Ja, also das ist einfach ein Prozess über viele Jahre hinweg ist.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und zweitens wissen wir auch, dass ein Mensch, der die Pubertät hinter sich gelassen hat, nie wieder ein Kind sein wird. Ja? Und das ist für uns so logisch, aber in der Mutterschaft oder von Müttern erwarten wir das gesellschaftlich immer noch. Also wir geben der Frau, klar, Geburt und Wochenbett, ja, und dann vielleicht noch das Jahr Elternzeit. Aber dann soll sie doch bitte wieder ganz die Alte sein. Aber das wird sie halt einfach nicht. Ja? Also weil Muttertät ist einfach eine Veränderung auf so vielen Ebenen, auf der körperlichen, auf der psychologischen, auf der Beziehungsebene, beruflicher Ebene, Weltanschauung. Das haben ja auch die Schwesterherzen-Doulas, die den Begriff geprägt haben, einfach toll formuliert.
Ja, die Forschung befasst sich aber erst seit sehr, sehr kurzer Zeit mit dem Thema Mutterschaft, ne?
Ja.
Aber die Ergebnisse, die sind ja durchaus beeindruckend, also vor allem im Bereich der Hirnforschung. So wurde ja beispielsweise festgestellt, dass sich das Gehirn von Müttern rund um die Geburt tatsächlich verändert. Wie denn genau?
Ja, also das ist wirklich faszinierend. Es wurde festgestellt, dass das Gehirn von Müttern sich mit der Schwangerschaft so massiv verändert, dass wir Mütter in Hirnscans wirklich zu nahezu 100% identifizieren können. Also wenn wir diese Frau vor der Schwangerschaft schon im MRT hatten, können wir nach der Schwangerschaft sagen, okay, das ist eine Mutter. Und zwar, ja, es ist wirklich super spannend. Und zwar weisen Mütter im Bereich der grauen Substanzveränderung auf. Und zwar findet da eine Volumenverringerung statt. Ja? Und das klingt jetzt erstmal irgendwie schlecht. Und ich habe auch immer irgendwie so ein bisschen Sorge, das zu sagen. Es ist aber nun mal so. Also da findet eine Volumenverringerung statt. Das ist aber nicht schlecht, ja, weil NeurowissenschaftlerInnen sehen da bringen überhaupt keinen Verlust der Gehirnfunktion, sondern vielmehr so eine Art Feintuning, also so eine Spezialisierung, wenn man so will. Ja? Und im Buch habe ich da ein Beispiel genannt. Ich finde es, also ist natürlich jetzt sehr simpel runtergebrochen, aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz eindrücklich. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, unser Gehirn wäre das Netz der Deutschen Bahn, dann haben wir neben den Metropolen Berlin, Frankfurt, Hamburg, München eben auch kleinere Bahnhöfe wie Dullesbach oder Buxtehude. Und wenn wir das auf das Feintuning im mütterlichen Gehirn übertragen, dann würde der Zug in der Schwangerschaft und auch noch ein paar Jahre danach nicht wie zuvor an all diesen kleinen Bahnhöfen halten, sondern ohne Zwischenstopp zum eigentlichen Reiseziel fahren. Und das ist schneller und absolut effizient. Also das bedeutet, das Schrumpfen der grauen Masse im weiblichen Hirn ist kein Defizit. Es ist genau im Übrigen wie in der Pubertät, da passiert nämlich Ähnliches. Ein Merkmal neuronaler Spezialisierung, also wenn man so will, so ein Upgrade, was da gefahren wird, um die neuen und ja auch wirklich sehr anspruchsvollen Herausforderungen, die mit Elternschaft einhergehen, bestmöglich bewältigen zu können.
Was ich ganz spannend fand, dass die Wissenschaft nämlich auch zeigt, dass es durchaus nicht unnormal ist, wenn Frauen sich nach der Geburt irgendwie leer fühlen oder eben diese überwältigende Liebe eben nicht sofort da ist, ne?
Ja, also erstens ist dieser Prozess eben, dieser Entwicklungsprozess nicht mit der Geburt oder dem Abnabeln im Kreißsaal abgeschlossen. Also Mütter müssen sich in ihre Mutterschaft auch ganz oft erstmal reinlieben. Und das braucht mitunter auch echt eine Weile Zeit. Und was auch faszinierend ist, also Muttertät verläuft auch für jede Mutter komplett unterschiedlich. Wir gehen ja heute glücklicherweise davon aus, dass, oder die meisten tun das, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, ja, unterschiedliche Facetten hat, dass unsere Gesellschaft divers ist und das ja auch sein soll. Aber paradoxerweise hören wir in der Mutterschaft mit diesem Gedanken abrupt auf. Also Mütter haben ihr Kind zu lieben. Punkt. Mütter haben die beste Bindung zu ihrem Kind. Von Anfang an, und zwar jede Mutter. Also, und es gibt halt nicht die Mütter oder die Mutter. Das stimmt nicht. Und das sehen wir sogar an Hirnscans. Denn also was wir wissen ist, dass je stärker diese strukturellen Veränderungen, die ich angesprochen habe vorhin, im Gehirn ausgeprägt sind, desto leichter wird der Mutter die Fürsorge und die Bindung fallen. Das heißt, das klingt so ein bisschen nach Science Fiction, aber wir können schon mittels Hirnscans in gewisser Weise, also in der Schwangerschaft, in gewisser Weise die spätere Mutter-Kind-Bindung voraussagen. Also ja, es klingt nach Science Fiction und es ist natürlich rein theoretisch. Ja, das sagt jetzt auch überhaupt nichts aus über die spätere Mutter-Kind-Bindung. Aber was wir dieser Information entnehmen können, ist, dass Mutterschaft manchen Frauen leichter fällt und anderen zunächst schwerer. Das ist einfach so. Da kann auch die Frau nichts dafür. Warum das auch so ist, warum diese neurologischen Veränderungen so unterschiedlich ausfallen, kann bislang noch keiner so genau sagen. Da wird auch weiter dran geforscht. Aber bislang gehen die Forschenden davon aus, dass da auch ein ganz großer Punkt ist, wie ist die Schwangere sozial eingebettet? Was bekommt sie für einen Support in der Schwangerschaft? Ja, also das scheint eine große Rolle zu spielen.
Ja, spannend. Gibt es denn noch andere Veränderungen, die man nach der Geburt so in der Gefühlswelt von Frauen beobachten kann?
Also ich glaube, hier gibt es einfach alles. Also das ist so individuell von wirklich bedingungslos gefühlter Liebe vom zweiten Strich auf dem Test, das gibt es auch, bis zur absoluten Leere nach der Geburt. Und ich glaube, da kann alles vorkommen und auch all diese Zwischentöne. Es variiert ja auch oft tagesformabhängig. Ja,
absolut.
Genau, und also klar, es ist natürlich auch ein wichtiges Thema, postpartale Depressionen. Ja, da wird ja mittlerweile endlich auch noch mehr darüber geforscht. Ja, man weiß zum Beispiel heute, dass das Risiko einer postpartalen Depression zu erkranken über 70% höher ist, wenn Frauen Söhne gebären. Ja, also finde ich auch total krass. Also die Forschenden vermuten, dass mit einem nachweislich höheren Entzündungswert der Frauen einhergeht aufgrund einer Immunreaktion. Das trifft jetzt sicher auch nicht auf jede Frau exakt so zu, aber es ist einfach ein erhöhtes Risiko. Und wenn dann zusätzlich noch eine Geburtskomplikation auftritt, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, also halt noch um ein Vielfaches. Und mal von diesem Pathologischen wegzukommen. Es ist einfach so, dass nach der Geburt sich wirklich häufig auch bei den Frauen so ein bisschen die Weltanschauung ändert. Ja, also viele Mütter wählen andere Parteien als vorher. Viele Mütter möchten sich beruflich verändern. Ich habe angefangen, Bücher zu schreiben in meiner ersten Elternzeit oder versuche, über Social Media aufzuklären, weil es einfach für mich sinnstiftender ist. Und da hat die Mutterschaft mit mir hundertprozentig was gemacht.
Ja, das stimmt. Das kann ich bei mir auch beobachten. Jetzt hast du von einer quasi Umstrukturierung im Gehirn gesprochen und hast gesagt, das ist erstmal nicht schlimm. Aber irgendwie hatte ich doch den Eindruck, dass sich das so ein bisschen auf die kognitiven Fähigkeiten auswirkt, weil Stilldemenz ist so ein Thema, ne? Das kennen, glaube ich, sehr, sehr viele. Gibt es dafür denn eine wissenschaftliche Erklärung?
Gibt es. Also ich habe auch tatsächlich immer von Schwangerschafts- und Stilldemenz gesprochen, weil es sich, ja, wie du sagst, es fühlt sich in der Tat ja schon ein bisschen so an. Also,
ja, unheimlich.
Es ist wirklich unheimlich. Aber ganz ehrlich, auch das ist wieder so typisch unser Denken. Also wir schauen erstmal nach den Defiziten bei den Müttern. Klar, und dann hören wir auch noch, das Volumen der grauen Masse verringert sich, dann ist es ja eh klar. Ja,
irgendwie.
Aber so ist es halt. Ja, also das ist so was auch tatsächlich, und das finde ich auch das Traurige, das ist auch das, was so dann medial praktisch, oder was die Medien dann so rausbringen. Das hat man als allererstes gehört. Das Volumen der grauen Masse verringert sich. Aber da kam dann nicht die Erklärung, was das dann eigentlich, oder zumindest nicht in der Überschrift, was das dann eigentlich bedeutet. Weil es einfach viel, viel, viel komplexer ist. Und ja, es gibt tatsächlich Studien, die vermuten lassen, dass sich die kognitiven Fähigkeiten kurzzeitig verschlechtern. Also erst schon mal sehr wichtig, kurzzeitig.
Ja.
Aber erstens ist die Datenlage wirklich noch sehr dünn. Das liegt daran, es lassen sich ja auch nicht wirklich biologische Auslöser und die äußeren Einflüsse trennen. Also zum Beispiel frage ich mich, hat denn diese Befragung oder dieser Konzentrationstest oder Gedächtnistest nach der x-ten schlaflosen Nacht in Folge stattgefunden? Oder hat der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin vielleicht doch nicht den vereinbarten Teil der Care-Arbeit übernommen? War die Mutter vielleicht gesundheitlich angeschlagen? Also wir können Biologie und Umwelt hier überhaupt nicht trennen. Und was ich persönlich auch immer so krass finde, wenn ein neugeborener Vater mit super tiefen Augenringen im Büro auftaucht, dann reagieren wir doch zunächst mal total mitfühlend und denken, oje, oje, der Arme hat wieder nicht geschlafen, anstatt ihm direkt postwendend eine Verschlechterung seiner kognitiven Hirnfunktion zu attestieren. Ich glaube, laut Schätzungen fehlen neugeborenen Müttern 700 Stunden Schlaf jährlich. Oh. Also wie kann man da nicht, das ist super viel, wie kann man da nicht irgendwie vergesslicher werden? Ja. Und was ich auch super spannend finde, es gibt mittlerweile auch einige Untersuchungen, die ganz klar belegen, dass Mütter sogar kognitive Verbesserungen im Vergleich zu ihrem kinderlosen Ich aufweisen, und zwar langfristig. Leider, warum auch immer, erreichen diese Studien nie so wirklich die breite Masse. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie passiert es nicht. Und noch ein wichtiger Aspekt, wie ich finde, da bin ich auch im Zuge der Recherche drüber gestolpert, und zwar gibt es Studien, die belegen, dass die meisten Mütter sich an mindestens ein wichtiges Ereignis während der Geburt nicht mehr erinnern können. Da gab es schon in den 90er Jahren Untersuchungen mit Frauen, bei denen wurde die Austrittsphase, also die letzte Phase der Geburt, aufgezeichnet auf Video. Nach der Geburt ließ man die Frauen dann die Videos anschauen, und alle Frauen berichteten, dass sie sich an viele Details, die sie da zu sehen bekamen, überhaupt nicht mehr erinnern konnten. Und anstatt jetzt immer nur in diesem Defizit, in dieser Defizitspirale zu bleiben, sollten wir vielleicht auch sehen, oh krass, das ist vielleicht ein ziemlich cleverer Schachzug unseres Hirns, weil,
ja,
weil dieses Mommy Brain, wie es ja auch genannt wird, vielleicht damit auch echt einen heilenden Zweck hat, ja, und den Müttern hilft, das eine oder andere Trauma der Geburt zu bewältigen, oder überhaupt ein weiteres Kind zu bekommen.
Ja, interessanter Aspekt. Aber es verändert sich ja auch nicht nur das Gehirn von Müttern, sondern auch das von Vätern oder Adoptiveltern oder Co-Müttern. Was hat man denn da genau herausgefunden?
Genau, das war auch total spannend. Das war eigentlich schon kurz vor Abgabe des Buchs, und dann kam im Ende 2022 eine Studie raus, die besagt, dass das, was bei biologischen Müttern mehr oder weniger automatisch passiert durch Schwangerschaft und Geburt, einfach auch bei allen anderen Menschen stattfindet. Und zwar völlig egal, um welches Geschlecht es sich handelt, ob es der biologische Vater ist oder der Regenbogenpapa. Und hier ist nämlich auch wieder erstaunlich, auch diese Studie wurde nicht oder wurde schon veröffentlicht, aber hat eben nie die breite Masse erreicht. Schon 2014 gab es eine Untersuchung, da hat man verschiedene Elterngruppen untersucht. Also man hat die Hormonwerte gecheckt, man hat Hirnaktivitäten gecheckt, also beziehungsweise man hat sich im MRT angeschaut, wie das elterliche Gehirn auf die Reize des Babys reagieren. Und spannend dabei war, dass man drei Gruppen hatte. Also man hatte zum einen die biologischen Mütter, man hatte biologische Väter, die schon involviert waren so in die Kindererziehung, aber ja, also so zweite Bezugsperson, so ein bisschen der westliche Standard. Und man hat sich homosexuelle Väter angeschaut, und zwar die primäre Bezugsperson waren. Und damit bot diese Untersuchung halt einen einzigartigen Rahmen, um das väterliche Hirn zu untersuchen. Letzten Endes bei der Übernahme von einer traditionell mütterlichen Rolle. Ja? Ja. Und weil, also ein angeborener Mutterinstinkt konnten die ja dann nicht haben. Und das Faszinierende war, dass also zum einen alle drei Elterngruppen einen vergleichbaren Oxytocin-Wert, also dieses Kuschel- und Liebeshormon, hatten. So viel auch zum Thema, weil ja ganz oft auch kommt, ja, aber die Hormone, ja, also alle hatten einen vergleichbaren Wert. Und das finde ich wirklich nachhaltig spannend, die homosexuellen Väter, also die sich bewusst dazu entschieden haben, die primäre Bezugsperson zu sein, reagierten im Prinzip exakt so wie die biologischen Mütter. Also auch bei ihnen sah man eine stärkere Aktivierung der Amygdala, also des Mandelkerns, das ist da, wo im Wesentlichen die Emotionsverarbeitung stattfindet. Und zwar einfach nur, weil sie sich bewusst dazu entschieden haben, die Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde es furchtbar, dass diese Untersuchung irgendwie offensichtlich nirgendwo medial einfach nicht auftritt. Ja, also da muss man schon sehr genau suchen und sich an die NeurowissenschaftlerInnen direkt wenden, dass man an diese Studien kommt. Was aber jetzt 2024 veröffentlicht wurde, und das fand ich wirklich cool, also es deutet nämlich darauf hin, dass, es war eine relativ kleine Stichprobe, aber da wird sicher weitere Forschung geben, es deutet darauf hin, dass Väter, also das wurde jetzt mit Vätern halt gemacht, die Studie, dass Väter sogar schon in der Schwangerschaft ihrer Partnerin Hirnveränderungen erleben, beziehungsweise erleben können. Ja. Und zwar steht dieses Ausmaß der Veränderungen in Korrelation mit ihrem Engagement. Also je mehr sich der werdende Vater schon in der Schwangerschaft mit seinem zukünftigen Vaterdasein gedanklich auseinandersetzt, wenn er Elternzeit plant, je öfter er an sein Kind denkt, desto stärker ist dann auch der Umbau in seinem Gehirn. Also wir haben herausgefunden, es benötigt weder eine Schwangerschaftserfahrung und noch nicht mal initial den Körperkontakt zum Kind, damit das Gehirn der Väter schon beginnt, sich neuronal praktisch den Aufgaben der Elternschaft anzupassen. Und auch da zeigt sich, empathisch und liebevoll um ein Kind zu kümmern, ist halt einfach eine Entscheidung. Das hat nichts mit einem Mutterinstinkt zu tun, sondern es ist eine Entscheidung. Und ebenfalls super wichtig finde ich, die Forschenden fanden nämlich heraus, dass diese stärkere Hirnumstrukturierung zwar die Bindung erleichtert, aber dass es auch mit einem erhöhten Risiko für Schlafstörungen, Depressionen und Angstzustände einhergeht. Und das kommt uns Müttern, glaube ich, ziemlich bekannt vor. Jetzt hat man es eben bei den Vätern auch nachgewiesen. Und das finde ich deswegen so spannend, weil wir letzten Endes mit dieser Studie auch sehen oder verdeutlichen können, was denn eigentlich die Kosten der Fürsorge sind. Ne? Also mit Depressionen und Angstzuständen und eben dieser vielleicht auch seelischen Instabilität, ja.
Aber das ist ja im Grunde eine total fundamentale Erkenntnis, gerade in Bezug auf die Bindung. Ne? Also zum Mythos Mutterinstinkt hat ja auch beigetragen, dass Mütter immer so eine scheinbar intuitive Verbindung zu ihrem Kind entwickelt haben. Aber das würde ja bedeuten, das ist gar nicht eine magische Mutter-Kind-Verbindung, sondern quasi eine Eltern-Kind-Verbindung, die im Grunde jede andere Bezugsperson neben der leiblichen Mutter auch entwickeln kann.
Ganz genau, ja. Und also es mag auch sein, dass es Mütter gibt, die sofort diesen intuitiven Draht haben. Und das möchte ich auch überhaupt nicht absprechen. Aber da würde ich auch mal gern näher hinschauen. Ist es denn in dem Fall überhaupt das erste Kind? Ja, hat da vielleicht sogar schon was im Kopf stattgefunden? Ist es, sagt es jemand, der vielleicht im Vorfeld schon öfter Kontakt zu Babys hatte, weil vielleicht wesentlich jüngere Geschwister, Babys in der Familie, berufliche Erfahrung mit Kindern. Ja, also das ist immer ja, auch hier wieder, man kann die Biologie und die Umwelt nicht trennen. Und generell müssen wir auch verstehen, dass unsere Forschung bislang einfach sehr, sehr einseitig war. Also die Väterforschung steckt noch viel mehr in den Kinderschuhen als die Mütterforschung. Beim Schreiben bin ich auch über eine Studie gestolpert. Ich glaube, eine italienische Studie war das. Die hat gezeigt, dass Mütter von Frühgeborenen eine höhere Aktivierung in den Hirnregionen haben, von denen man annimmt, dass sie an der Entschlüsselung von Gesichtsausdrücken beteiligt sind. Was ja voll Sinn macht, weil also die Gehirne von Frühchenmüttern reagieren höchst effizient auf eben noch sehr begrenzte Hinweise ihrer Babys und damit noch sensibler als Mütter reif geborener Babys. Ja? Und evolutionsbiologisch macht das komplett Sinn. Da stand auch, dass manche Mütter schon in den Gesichtern ihrer Babys lesen können, dass das gleich ein Alarm ausgelöst wird, weil Herzfrequenz oder Sauerstoffgehalt irgendwie unter einen Normwert fallen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, boah, das fühlt sich schon irgendwie magisch an. Ja. Aber das Ding ist auch hier wieder, diese Studie über die Frühchen wurde nur mit leiblichen Müttern durchgeführt. Was wäre denn, wenn ein Vater über Wochen oder gar Monate hinweg jeden Tag 6 Stunden da säße? Oder die Adoptivmutter? Ja, also aus den bisherigen Erkenntnissen aus der Wissenschaft können wir einfach sagen, dass diese Verbindung zwischen Mutter und Kind, die eben oftmals, ja, wie du auch meintest, als eine Art Zauber dargestellt wird, das ist ja vielleicht auch ein Zauber, aber es ist eine Verbindung zwischen Eltern und Kind, weil eben nicht nur das mütterliche Gehirn dafür gedacht oder das tun kann, sondern auch das elterliche Gehirn ist so flexibel, egal eben ob biologische oder Adoptivelternschaft.
Ja, also wir können im Grunde zusammenfassen, die Forschung zeigt vollkommen eindeutig, es gibt keinen angeborenen Mutterinstinkt.
Und genau.
Die Erkenntnis ist ja so tiefgreifend, dass ja Elternschaft im Grunde vollkommen neu gedacht werden kann und sollte. Ne? Also wir dürfen uns ja von den traditionellen Rollenmustern ganz unbesorgt lösen. Also Kinder brauchen gar keine perfekten Mütter, sondern verlässliche Bindungspersonen. Und wer das am Ende ist, ist eigentlich egal. Das ist jetzt in den letzten Jahren ja schon glücklicherweise so ein bisschen ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. Und ich weiß, dass viele Paare auch den Wunsch haben, unbedingt gleichberechtigte Eltern zu sein. Das legitimiert das ja jetzt quasi. Aber bei den Paaren, die diesen Weg gehen, funktioniert das interessanterweise wirklich, wirklich selten. Woran liegt denn das?
Also da spielen meines Erachtens ganz viele Faktoren eine Rolle. Zum einen sind es einfach wirklich alte Narrative, alte Glaubenssätze in unseren Köpfen. Das heißt ja auch immer, es braucht, glaube ich, 3 Generationen, um so einen Glaubenssatz wirklich nachhaltig zu verändern. Also bei vielen ist das Wissen tatsächlich noch nicht angekommen, ja. Also es scheint auch ja offensichtlich nicht so im öffentlichen Interesse zu sein. Also es kommt jetzt immer mehr, ja. Aber es war lange Jahre eben nicht so im Interesse, darüber zu berichten. Und dann kommt dazu, viele wollen es halt auch gar nicht wissen. Denn es ist eben auch äußerst praktisch, wenn wir eine Mutter haben, die sich komplett aus Liebe aufopfert, ja. Also die eben ein Lächeln des Kindes genauso glücklich macht wie eine faire Entlohnung ihrer Arbeit. Ja. Das ist für eine Gesellschaft super praktisch. Und deswegen ist in meinen Augen auch der Begriff Care-Arbeit einfach so wichtig. Ja, manchmal tue ich mir da selber so ein bisschen schwer mit diesem Begriff Arbeit, weil es ist ja nicht nur eine schlimme Arbeit. Ja. Also ich bin super gerne Mutter. Ich habe gern gestillt. Ich war gern die ersten 1 bis 2 Jahre komplett zu Hause. Und manchmal fühlt es sich auch null nach Arbeit an. Und an anderen Tagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an anderen Tagen kommst du dir vor wie beim Iron Man, ja? Also ja, wo du denkst, das ist doch unmenschlich, was ich hier gerade alles, was ich hier alles machen muss. Und klar, dann muss man natürlich auch an all die gesellschaftlichen Strukturen denken, ne? Also wie soll denn eine gleichberechtigte Elternschaft überhaupt funktionieren, wenn wir es noch nicht mal schaffen, die Familienstartzeit umzusetzen? Ja, also die ja seit 2022 bereits eine verpflichtende EU-Vorgabe ist. Oder auch Stichwort Elternzeit. Für viele, meine Familie damals eingeschlossen, ist die väterliche Elternzeit schlichtweg ein Luxusgut. Ja? Und wenn man bedenkt, dass das Elterngeld 2007 als Lohnersatzleistung eingeführt wurde Und aber dieser Maximalbetrag, ja, den ja auch einige erreichen, kein einziges Mal erhöht wurde. Das heißt, es fand kein einziger Inflationsausgleich statt. Das bedeutet im Klartext, die Kaufkraft des Elterngeldes ist seit der Einführung um fast 40% gesunken. Also wie soll denn da eine gleichberechtigte Elternschaft stattfinden? Und was ich auch sehr wichtig finde, wenn auch immer so ein bisschen, ein bisschen schmerzhaft oder sticht auch so ein bisschen bei mir vielleicht, oder es ist so dieses, vielen Frauen fällt es auch schwer, von dieser Superkraft loszulassen. Also die klammern sich sehr gerne an diesen Mutterinstinkt, an dieses Superheldinnen-Dasein, weil Mutterschaft für viele Frauen tatsächlich der einzige Raum ist, in dem sie überhaupt wirksam sind. Ja? Also in einem patriarchalen System sind ja Frauen nicht nur benachteiligt und gefährdeter als Männer, sie haben schlichtweg viel weniger Macht. Und wenn die Mutterschaft dann für viele Frauen das einzige Spielfeld ist, wo sie mit im Game sind, dann verstehe ich die Probleme oder zumindest das Hadern damit auch wirklich umzudenken. Ja, und so kommt es, glaube ich, auch, dass viele dann sogar dazu neigen, diese Rolle überzuerfüllen. Aber auch das, ja, ist kein Maternal Gatekeeping oder sonst was. Das ist kein Versagen der Mütter.
Ja. Absolut nachvollziehbar. Ne? Ja. Also, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber tatsächlich ist das ein Gebiet, in dem wir Frauen völlig auch von der Gesellschaft indiskutiert die Profis sind.
Ja.
Und das ist natürlich eine Rolle, an die wir uns klammern und die wir gut erfüllen wollen. Das Problem ist nur, wenn es diesen Mutterinstinkt gar nicht gibt, dann ist es harte Arbeit, sich das zu erarbeiten. Ne? Man stellt sich das so schön vor. Ach wunderbar, dann werde ich Mutter, dann bin ich quasi gesellschaftlich anerkannt als wichtig. Und dann strugglen wir.
Ja.
Und das reden wenige Menschen über diese Struggles. Das heißt, wir fühlen uns dann wieder verloren. Das erklärt natürlich, warum Eltern ja ständig am Rande der Erschöpfung agieren und ja, dass Mutterschaft auch häufig mit so wenig Zufriedenheit erfüllt ist.
Ja, ganz
und
genau.
Das macht Eltern wiederum wieder traurig. Also es ist ja quasi eine Spirale.
Ja.
Was würde es denn konkret brauchen, damit es in der Gesellschaft eben doch mehr Gleichberechtigung und weniger mütterliche Überanstrengung aufgrund der ja völlig falschen Erwartungen gibt?
Mhm. Ja, also zunächst tatsächlich halt andere Strukturen, ne? Das ist klar. Also unser System ist einfach nicht auf Equal Care ausgerichtet. Care-Arbeit muss einen anderen Stellenwert bekommen. Ich persönlich tue mir auch immer so ein bisschen schwer damit, wenn ich höre, und auch von vielen Frauen, ja, wir brauchen jetzt einfach nur mehr Kita-Plätze und die Mütter sollen alle möglichst schnell wieder voll erwerbstätig sein. Also erstens tue ich mir ein bisschen schwer damit, weil ich das nicht gefühlt habe, so nach der Geburt meiner Kinder.
Viele wollen das nicht.
Genau. Und aber dann jetzt halt zusätzlich noch im Wissen um die Mutterthät und das ganze Neurobiologische, was da abläuft und wie höchst individuell das abläuft, muss es halt, finde ich, zum einen gesellschaftlich akzeptiert und gefördert werden, dass, wenn eine Mutter sagt, ein halbes Jahr nach der Geburt oder auch direkt nach 8 Wochen, ich möchte wieder zurück in meinen Erwerbsjob, dann muss das gefördert und gesellschaftlich akzeptiert werden. Und aber auf der anderen Seite, und das fehlt mir manchmal so ein bisschen, muss es auch akzeptiert und gefördert werden, wenn sie aus welchen Gründen auch immer noch nicht so weit ist und ihr Kind vielleicht bis zum Kindergarten zu Hause betreut. Da gibt es so viele Gründe, die dafür sprechen. Ja, also ich will da gar nicht jetzt in die Tiefe gehen, aber allein die Qualität in den Kitas. Es reicht ja nicht nur, Plätze zu haben. Ja, also
richtig.
Wenn du kein gutes Gefühl dabei hast, dein Kind abzugeben, wenn du vielleicht ein neurodivergentes Kind hast, was das einfach nicht macht, dann hast du oftmals gar keine andere Möglichkeit. Oder auch so dieses, also es ist doch auch völlig in Ordnung, erstmal nur in Teilzeit zurückzukehren und vielleicht auch für eine längere Zeit. Das ist per se überhaupt nichts Schlechtes, nur müssen wir dann halt gesellschaftlich auch davon ausgehen und uns committen, dass diese Frauen genauso hart arbeiten und wir dürfen sie nicht weiter finanziell dann dafür bestrafen. Ja, also ich meine, das sind halt alles so strukturelle Sachen. Ich denke, es ist wichtig, sich Wissen anzueignen, das zu verbreiten, mit Menschen viel zu reden, im Februar weise zu wählen. Ja, also es sind viele Dinge, die man halt dann ja doch machen kann.
Ja. Ja, lass uns mal zum Ende der heutigen Folge noch darüber sprechen, was wir denn als Frauen tun können, wenn wir jetzt vielleicht beim Hören der Folge gemerkt haben, dass der Mythos des Mutterinstinkts dazu geführt hat, dass wir uns wirklich schon in einem erschöpfenden Strudel aus Perfektionsanspruch gegen uns selbst und auch den Erwartungen anderer befinden und irgendwie so ganz automatisch Hauptleister der Care-Arbeit und des Mental Loads geworden sind. Ich kann mir vorstellen, das geht schon vielen Müttern so.
Ja, das geht mir auch nicht anders. Also ich glaube, zunächst einmal tatsächlich verstehen, dass das System auch misogyn ist. Ja? Dass es nicht unser Versagen ist, dass es bei uns so läuft. Wenn wir uns das jetzt auch noch anziehen, ja, was wir da jetzt falsch gemacht haben, dass es jetzt weiterhin so ist, das bringt rein gar nichts. Es ist ein strukturelles politisches Problem und eben kein individuelles. Und das ändert jetzt nichts an den gesellschaftlichen Missständen. Aber was ich wichtig finde, ist, sich auch immer wieder bewusst zu sein und ganz genau auf diesen, ja, auf diesen krassen Spagat zu schauen, den wir nämlich machen. Und zwar ist einerseits ganz klar zu benennen, was ungerecht ist und gerade auch in der eigenen Partnerschaft. Aber die Kommunikation dann auch nicht abbrechen zu lassen oder nur in Wut enden zu lassen, weil ich bemerke, das bemerke ich sowohl bei mir zu Hause als auch im Freundes- und Bekanntenkreis, in so vielen Familien werden zu Hause strukturelle Probleme ausgefochten. Also so viele Streits, die gar nichts mit der individuellen Partnerschaft zu tun haben, sondern wirklich strukturelle Gründe haben. Und ja, wir können es jetzt nicht sofort ändern, aber es hilft manchmal schon, das einfach anzuerkennen, ja? Weil es braucht Mut, umzudenken. Und es müssen beide Eltern müssen umdenken und Elternschaft neu denken. Und das ist nicht leicht. Ja? Ich habe es beim Schreiben des Buchs immer wieder gemerkt, auch mir selbst. Es fällt mir nicht sehr leicht, davon abzulassen, ja? von diesem Zauber. Das ist, da kann man wissenschaftlich ganz schlau daherreden. Und aber das ist in unseren Köpfen drin. Und vielleicht sind es oft auch vielleicht so Kleinigkeiten, ja, die einen Unterschied machen. Zum Beispiel, als ich bei meinem ersten Kind in Elternzeit war und mein Mann hat, glaube ich, schon relativ schnell nach 2 Wochen oder sowas wieder ins Büro gegangen und ich habe dann automatisch versucht, ihn nachts zu schonen, ja, weil er muss am nächsten Tag arbeiten.
ja, und du ja auch.
Ich hatte nämlich, ich dachte, okay, das mache ich jetzt so, weil das macht man ja so. Aber ich hatte dabei schon immer so ein ganz ungutes Gefühl, so eine diffuse Wut in meinem Bauch, weil ich mir dachte, hä? Aber also ich arbeite ja auch. Ja. Und auch das dürfen Frauen einfordern. Das spricht ja nichts dagegen, dass man Rücksicht nimmt und dass man, wenn der Partner am nächsten Tag am offenen Herzen operiert, okay, dann muss der wahrscheinlich jetzt schlafen. Ja. Aber wir operieren nicht alle am offenen Herzen und dann spricht auch nichts dagegen, dass auch ein erwerbstätiger Lebenspartner nachts nach dem Stillen wickelt oder das Fläschchen gibt oder also mit dem weinenden Bündel durch die Wohnung tigert. Ja, also das dürfen Mütter auch wirklich fordern, wenn es halt nicht automatisch passiert. Und ja, einfach, also was ich zum Beispiel auch mache, ist, dass ich muss mich da immer wieder dran erinnern, aber also meine Kinder fragen jeden Nachmittag, wo ist der Papa? Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, mein Mann arbeitet Vollzeit, aber offensichtlich scheint es immer eine Frage zu sein, wo ist der Papa? Und ich habe früher immer gesagt, der ist bei der Arbeit. Und heute sage ich, der ist im Büro. Und ich weiß nicht, ob meine Kinder das wirklich so aufnehmen, aber es macht was mit mir. Es macht was mit mir, dass ich nicht diejenige jetzt hier bin, die hier nur Party mit euch macht und hier total Freizeit hat, sondern der Papa arbeitet im Büro und ich arbeite jetzt hier. Und das ist auch schön. Ich darf ja auch meine Arbeit im Büro lieben, genauso wie ich meine Arbeit zu Hause lieben darf. Ja, also es sind Kleinigkeiten. Ich habe leider jetzt auch keine Masterlösung dafür. Absolut nicht.
Ja, schade, aber wenn es die gäbe. Ja. Ich glaube, dann wären wir alle schon einen Schritt weiter. Aber ich glaube, das, was du sagst, dass wir uns das bewusst machen, dass es eben ein struktureller Fehler ist und dass wir eben auch ganz, ganz viele strukturelle gesellschaftliche Probleme in der Partnerschaft ausfechten, ist, glaube ich, eine gute Erkenntnis, mit der wir arbeiten können. Und da haben wir quasi mit dieser Folge schon einen Beitrag geleistet, also zumindest für mein Leben, weil ich reflektiere das natürlich und denke mir so, ja, na klar, also diese Wut, dafür kann mein Partner ja eigentlich nichts, das ist halt gesellschaftlich doof. Und dieses Bewusstsein zu entwickeln, ist ja schon mal der erste Schritt. Und wenn es noch 3 Generationen braucht, na gut, dann ist das hoffentlich bei unseren Urenkeln anders, aber irgendeiner muss ja mal anfangen.
Ja, genau. Insofern
danke ich dir für diesen ersten, total wichtigen Schritt. Ich habe mich riesig gefreut, dass du heute bei uns zu Gast warst und über dieses wirklich spannende, auch für mich Herzensthema gesprochen hast.
Ist schön, ich freue mich sehr. Darf ich noch eine Sache loswerden,
die
mir immer wieder am Herzen liegt? Und zwar kriege ich manchmal Nachrichten auf Social Media, wo mir gesagt wird, ja, pass mal auf, aber ich konnte mich ja schon so oft auf meinen Mutterinstinkt verlassen. Ich kann das doch, ja. Also schau her, in den und den Situationen. Und dann schreibe ich immer zurück, das ist total schön, dass du dich auf dein gutes Bauchgefühl verlassen kannst. Aber ein Bauchgefühl oder eine Intuition ist kein Instinkt. Das ist letzten Endes die Summe unserer Erfahrungen. Wenn ich weiß, wie sich mein Kind morgens oder abends verhält, bevor es ins Bett geht, wenn es vielleicht am nächsten Tag krank wird. Und wenn ich das ein paar Mal erlebt habe, dann fühlt sich das vielleicht irgendwie instinktiv an. Ja. Aber in Summe ist es einfach nur meine Erfahrung. Also das heißt, wir wollen diesen Zauber auch den Frauen gar nicht absprechen oder den Müttern nicht absprechen oder dieses gute Bauchgefühl. Ich will nur sagen, das können auch andere Menschen entwickeln und damit eben die Mütter entlasten.
Ja. Und wenn ihr mehr darüber lesen wollt, dann könnt ihr das natürlich in eurem Buch Mythos Mutterinstinkt tun. Das hast du gemeinsam mit Evelyn Höllriegel-Scheigner geschrieben. Und wir verlinken das natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Und du hast mir auch ein Exemplar mitgebracht, das wir verlosen dürfen. Da freuen wir uns immer ganz besonders. Also schaut gerne bei Instagram oder bei uns im Blog vorbei. Da erfahrt ihr, wie ihr gewinnen könnt. Ja, und wir freuen uns auch, wenn ihr in der nächsten Woche wieder bei uns reinhört. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge auf RTL Plus und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Für heute sage ich erst einmal danke fürs Zuhören, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut und tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.